Begrüße ich Sie zur heutigen Vorlesung, der letzten vor Weihnachten und Neujahr. Also im Januar sehen wir uns dann wieder. Und möchte ein paar Worte sagen über das Philosophieverständnis, das ich in dieser Vorlesung zugrunde lege. Für radikale Philosophie ist Philosophie nicht einfach das, was gleichsam institutions- und wissenschaftssoziologisch im Fach Philosophie an der Universität gelehrt wird und man da entsprechend auffinden und konstatieren kann, wobei das ja auch immer noch national durchaus unterschiedlich ist, also was in Deutschland am Fach Philosophie gelehrt wird und was in Frankreich im Fach Philosophie gelehrt wird, hat zwar Berührungspunkte und Berührungsflächen, aber hat auch große Flächen, die einander fremd sind. Und ich vermute mal, in Brasilien ist das noch mal ein bisschen anders. Aber ich will jetzt keine Länderliste aufmachen. Ich gehe einfach davon aus, und ich denke, das ist für radikale Philosophie ein begründbarer Gesichtspunkt, dass es verteilt auf die unterschiedlichen Disziplinen, Philosophie, Soziologie, politische Wissenschaft, aber durchaus auch außerhalb, wir haben hier ja einen Fall, der deutlich außerhalb steht, nämlich Toni Negri, so etwas wie ein Versuch, sich einen Reim auf das alles zu machen, sich grundsätzlich zu orientieren, tatsächlich so etwas wie eine, zwar keinen letzten Grund, aber doch eine verlässliche Grundlage für Orientierung in der Praxis und in der Forschung zu finden und vielleicht auch in der künstlerischen Selbst- und andere Darstellung. Also das, denke ich, lässt sich so als Arbeitsdefinition von Philosophieren und Philosophie, also Zusammenhänge, in denen grundsätzliche, prinzipielle Orientierungen hinterfragt und neu bestimmt und begründet werden. Und dass es sich darum hier handelt, macht überhaupt keinen Zweifel. Wobei allerdings netterweise, das ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass der Mensch ein deutscher Autor ist, Thomas Seibert seinen Versuch explizit als politische Philosophie expliziert. Also von da aus, das würden, glaube ich, Hart und Negri so nie tun. Aber dass das einer Philosophie, die versucht, die gegenwärtige Debatte über Prinzipien und Orientierungen aufzugreifen, entsprechend aufzunehmen ist, das scheint mir keinem Zweifel zu unterliegen. Sicherlich hat das ein Problem, nämlich das Problem, dass gleichsam die Sprache und die Beweiskriterien oder auch nur die Argumentationskriterien, die in den einzelnen Beiträgen benutzt werden, unterschiedlich sind. Und man kann sich natürlich fragen, warum soll man sich die Mühe machen, das alles dann sich anzugucken? Ich denke, es gibt zwei Gründe. Erstens, um sich selber einen Begriff davon zu verschaffen, was man aus diesen unterschiedlichen Versuchen einer Gesamtorientierung lernen kann. Das ist, glaube ich, ein durchaus wichtiges Motiv. Und zweitens, und das ist vielleicht noch wichtiger, ist dadurch, dass man das eben selber als radikaler Philosoph mit den Mitteln der Philosophie, wie sie auch institutionell gefasst ist, bearbeitet, es in den Raum der institutionell gefassten Philosophie zumindest als kritischen Gesichtspunkt einzubringen. Also radikale Philosophie hätte in dieser Perspektive so etwas wie eine Brücken- und Einsammelfunktion, unterschiedliche Versuche, neu Orientierung zu begründen, tatsächlich aus dem in den Zusammenhang der Philosophie einzubringen und beurteilbar zu machen, was leisten sie im Vergleich mit anderen Orientierungen und wie lassen sie sich auch auf vergangene philosophische Orientierungsversuche oder Theorieentwürfe, darauf sollte ich vielleicht noch etwas Sorgfalt verwenden. Es gibt gerade in der linken Tradition, aber auch in der rechten, eine Rede von Theorie ich glaube, seit dem 19. Jahrhundert, die changiert zwischen Philosophie und Wissenschaften. Meisterhaft darin waren die Vertreter der kritischen Theorie, also Horkheimer und Adorno, die eben diese Doppelbestimmtheit ihrer eigenen Überlegungen als philosophische Positionsbestimmungen und als Aufnahme und Weiterentwicklung der theoretischen Arbeit der Wissenschaft von der Gesellschaft oder Wissenschaft von der Geschichte, wie Althusser im Anschluss an Marx eher sagen würde, das voranzutreiben. Meines Erachtens ist es hier heute angesagt, sorgfältiger zu werden. Also einfach mit diesem alles oder nichts bedeutenden Begriff Theorie, das zu bezeichnen. Das heißt ja nur, das ist weder Geschichte noch Empirie. Aber was es da nun ist, ob das philosophische Überlegungen und Argumentationen sind oder tatsächlich die Entwicklung wissenschaftlicher Theorien, das muss man dann jeweils näher bestimmen. Und meine These wäre, dass wir bei Hart und Negri weitaus mehr mit einer solchen Philosophie zu tun haben und sie als solche dann auch interessant interpretierbar ist, als mit einer belastbaren Theorie der modernen Verhältnisse. Als sozusagen Anstoß, in eine bestimmte Richtung zu blicken. Als Anregung, bestimmte Fragen zu behandeln. Also insofern immer schon fast mehr auf der Seite der Deliberation als auf der Seite der wissenschaftlichen Analyse. Das zu sagen, denke ich, wird deutlich, wie ich diese Autoren lese. Also ich lese sie nicht als Beitrag zu dem ja oft mühsamen Geschäft der empirischen Analyse und theoretischen Durchdringung, sagen wir, der Krisen der letzten 30, 50 Jahre, sondern ich lese sie als Versuch, und das insofern philosophisch, eine neue Perspektive auf diese Umbrüche, gerade auf die Umbrüche der Gegenwart zu gewinnen, was auch daraus seine Legitimität gewinnt, dass wir die Umbrüche der Gegenwart niemals bereits schon wissenschaftlich analysiert haben, sondern deren wissenschaftliche Analyse braucht Zeit. Und wir müssen uns auf sie praktisch im Handeln beziehen, lange bevor diese Zeit der wissenschaftlichen Analyse auch nur näherungsweise abgeschlossen ist. Wie komplex das ist, will ich nur an einem Beispiel bebildern. Die Diskussion über die Oktoberrevolution, die sowjetische, ist gerade in den letzten 10 Jahren wieder in Gang gekommen. Und ich glaube, es ist noch nicht so richtig absehbar, dass die abgeschlossen ist. Und von da aus ist es natürlich, wäre es verwegen zu denken, man könnte im gegenwärtigen Moment bereits auf eine wissenschaftliche Analyse der gegenwärtigen Lage zurückgreifen, die einem dann eine hinreichende und zuverlässige Orientierung zum Handeln bietet. Also ein Plädoyer, diese Art von philosophischem Überschwang, kann man sagen, als Positivist würde man das sagen, die sich bei Hart und Negri und anderen findet, auch zuzulassen. Aber eben nicht zu verwechseln damit, dass hier wirklich, wie das dann seit den 30er Jahren programmatisch formuliert worden ist, eine Theorie des gegenwärtigen Zeitalters vorgelegt wird. Es ist eine philosophische Perspektive auf das gegenwärtige Zeitalter mit, sagen wir, Ausblicken auf zu entwickelnde Theorien. Damit komme ich jetzt noch mal spezifischer. Wozu, glaube ich, besonders der Beitrag von Hart und Negri und auch der Beitrag von Thomas Seibert interessant ist, ist, das, glaube ich, kann man auch ihren eigenen Veröffentlichungen entnehmen, das Problem der Subjektivität in gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Man kann das durchaus auf einen, ich glaube, Sponti-Spruch der 70er Jahre, also 1970er Jahre, zurückbeziehen, nämlich die Frage, wer soll das alles ändern? Das ist sozusagen die Leitfrage, der Sie sich stellen, was ein Verdienst ist. Man kann natürlich sagen, nachdem das Proletariat das nicht alles geändert hat, kann man rückblickend, glaube ich, einigermaßen feststellen, ist die Frage sinnlos geworden. Aber das scheint mir dann unter anderem zu bedeuten, dass radikale Politik unmöglich ist. Und einfach zu sagen, es gibt immer nur Politik im Rahmen des etablierten Horizonts des Politischen und da kann man dann halt nur kleine Schritte machen und die schlimmsten Katastrophen vermeiden, das schon, aber Transformation, sowas ist eigentlich undenkbar. Und wir haben dann eben the only game in town und das ist, sind die gegenwärtigen gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse und innerhalb deren Rahmen muss man versuchen, das Beste draus zu machen und die Katastrophen zu verhindern. Das muss man ohnehin. Aber ob Politik sich darauf notwendigerweise beschränken muss und gerade das Denken, das kritische Denken über Politik und Gesellschaft, diese Beschränkung von vornherein akzeptieren muss, das würde ich natürlich bestreiten. Und da wird diese Frage der politischen Subjektivität, glaube ich, durchaus mit Recht besonders virulent. Das beginnt mit einer, ja, wie soll man sagen, verdrängten und niemals möglichen Begegnung von Marxismus und Psychoanalyse. Also die Frage der Subjekte muss natürlich irgendwie an die individuellen Subjekte andocken, wie sie, da bin ich relativ von überzeugt, in neuer Weise und grundlegend von Freuds Entdeckung des Unbewussten eröffnet worden ist. Also ich plädiere jetzt nicht dafür, einfach Freuds Theorie zum unbezweifelten Ausgangspunkt zu machen, so wenig wie Marxens. Aber die Freuds Theorie ist noch weniger ausgearbeitet als die Theorie Marxens, die ja auch nur fragmentarisch vorliegt. Das heißt, da hat man noch weniger fertige Grundlagen. Aber man hat, so wäre meine Vorstellung, auf der Ebene der individuellen Subjektivität eine feste Grundlage. Diesen Durchbruch, dass eben, wie Freud gesagt hat, wir eben nicht Herr im eigenen Hause sind, sondern es, ich und über ich da ein komplexes Geschehen veranstalten, dem wir auch niemals ein Ende bereiten können. Wir können niemals sagen, jetzt ist aber Schluss mit deinen undurchschaubaren Regungen S, jetzt setze ich mich an die Position des Über-Ichs und nimm das alles unter Kontrolle. Geht nicht. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für die Frage kollektiver Subjektivitätsbildung, also Frage kollektiver Handlungsfähigkeit. Wobei, ich glaube, das habe ich letztens auch schon zu Althusser angemerkt, eben die Vorstellung nicht sein kann, dass kollektive Handlungsfähigkeit gleichsam an die Stelle der Individuellen tritt, sondern mit dem Gedanken der Multitude muss, glaube ich, gedacht werden, dass kollektive Handlungsfähigkeit aus individuellen Handlungsfähigkeiten resultiert und von ihnen konstituiert wird. Das ist natürlich was anderes. Was natürlich nicht heißt, dass Fragen der Disziplin, Fragen der gemeinsamen Zielsetzung und ihrer Verfolgung nicht sich stellen würden. Aber damit verschwinden die individuellen Subjektivitäten nicht. Die Wunschmaschinen, wie das vielleicht problematisch übersetzt worden ist von Deleuze und Guattari, verschwinden damit nicht aus dem politischen Horizont. Und im Gegenteil, es ist durchaus die Frage, wie eine sozusagen auf Befreiung hin als Perspektive konstituierte oder Entschuldigung, orientierte Subjektkonstitution aussehen kann. Ich habe schon an die Überlegungen von Michel Peucheux erinnert, der ja hier die Desidentifikation ins Spiel brachte, also die Nichtabgeschlossenheit dieser Subjektkonstitution, die dann eben auch möglich macht, sich mit anderen einigermaßen stabil zusammenzuschließen, Bezug auf das berühmte gemeinsame Dritte. Also hier ist, glaube ich, ein wichtiger Prozess und zu diesem Prozess sind sowohl Negri Hart als auch Seibert, denke ich, interessant. Das Zweite, was unmittelbar daran anschließt, es geht ja nicht einfach darum, gewissermaßen im Traum oder in der Therapie, mit Freud gesagt, zu sich zu kommen. So, es geht darum, eine Subjektivität zu entwickeln, auch eine gemeinsame Subjektivität, eine geteilte Subjektivität, die in der Lage ist, das Realitätsprinzip durchzuhalten, die sich also in wirklichen Verhältnissen bewähren und reproduzieren kann. Also wünschen kann man sich vieles. Es geht schon darum, was man auch verwirklichen und wirklich tun kann. Und diese Art von Realitätsbezug heißt natürlich nicht einfach, dass das Realitätsprinzip im Sinne des Realo-Prinzips gilt, dass nur das denkbar ist, was jetzt schon faktisch möglich ist. Dann würde man ja praktisch aufgeben, die Perspektive einer Veränderung der jetzt schon gegebenen Möglichkeit. Aber es muss natürlich schon durchbuchstabierbar sein, wie das, was man darüber, über das jetzt Mögliche hinaus ermöglichen will, das gibt ja ein schönes deutsches Wort, das auch schwer zu übersetzen ist, ermöglichen, wie das realistisch anzupacken ist, wie das überhaupt zu denken ist, dass man hier das Bloch'sche noch nicht zu etwas Wirklichem machen kann und hierfür entsprechende Handlungskonzepte, Strategien und Taktiken entwickelt. Und damit sind wir auch gleich bei der Politisierung von Subjektivität. Denn eine Subjektivität, die darauf hin angelegt ist und danach strebt, den Raum des Realen in der Richtung zu erweitern, dass eine befreite Realität von gelebten Beziehungen möglich wird, die ist natürlich schon als solche politisch, weil die muss sich zu den bestehenden Verhältnissen zwischen den Subjekten und den Institutionen, die sie prägen und als Subjekte zum Teil auch definieren, muss sie sich dazu verhalten. Und in dem Sinne sie auf eine Transformation aus ist, ist sie ohnehin auf Politisierung angewiesen, denn eine Transformation erfolgt nicht einfach von selber, sondern bedarf der Eingriffe durch gemeinsames Handeln. Es ist ganz selten, dass ein Einzelner durch einen Eingriff etwas auslöst und selbst dann steht das im Zusammenhang. Also die berühmte Schwarze, die sich hinten vorne in einen Bus auf einen weißen Sitz setzte und nicht mehr aufstand, als sie dazu aufgefordert war, hat natürlich eine individuelle Handlung begangen. Aber die stand im Zusammenhang einer breiten gesellschaftlichen Bewegung und wurde dadurch dann auch bedeutend. Das war dann der Auslöser der gesamten Welle von Aktivitäten zur Durchbrechung der faktischen Apartheid, die in den amerikanischen Südstaaten bestand und sicherlich eine historische Tat, eine individuelle Tat, die hier Bestandteil einer Bewegung wurde. Und ich denke, man könnte für andere Klassenzusammenhänge, Geschlechterzusammenhänge ohne große Mühe vergleichbare Exempel aufspüren. Und damit haben wir die Schwierigkeit, wenn wir sagen, das ist dann immer schon politisiert, wenn eine solche Subjektivität sich auf eine Veränderung im Rahmen eines historischen Prozesses hin entwirft und handelt, wie sich in diesen Prozessen in der Gesellschaft Reproduktion und Transformation zueinander verhalten. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, auch wenn sie so erstmal so abstrakt daherkommt, nämlich die Frage, kann man mit den Transformationsprozessen gewissermaßen aus den bestehenden Verhältnissen und Prozessen herausspringen? Das ist in anderer Weise die Frage, die zwischen Althusser und Balibar kontrovers war über Politik außerhalb des Staates. Aber jetzt noch auf einer grundsätzlicheren Ebene, nämlich auch auf der Ebene der Reproduktion der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und es ist sicherlich richtig, ich glaube, Hannah Arendt hat das argumentiert, man kann immer wieder neu anfangen. Also man kann sagen, mache ich nicht mehr. Man kann sagen, ich mache was anderes und das auch tun. Aber das Mustern, damit es sozusagen verständlich und wirksam wird, wieder eingebettet, übersetzt werden in die bestehenden Verhältnisse. Als deren bestimmte Negation, um sozusagen einen Begriff aus der materialistischen Dialektik hier zu benutzen. Aber ohne diese Rückübersetzung in die bestehenden Verhältnisse hinein, wird das dann letzten Endes unverständlich und auch unwirksam. Also insofern, ja, es gibt immer wieder das Neue, aber das bedeutungsvolle Neue ist das, dem es gelingt, sich in die bestehenden Verhältnisse als Veränderung einzuschreiben. Und das ist gerade die hier zu denkende Aufgabe. Das heißt, man muss sowohl die Differenz denken zwischen dem Neuen und dem Alten, als auch die Übergänge, die es möglich machen, vom Alten zum Neuen zu kommen. Und kann da nicht einfach unterstellen, die Wirklichkeit wird da schon einen Sprung machen, sondern das muss mit rechten Dingen zugehen. Zauberei gibt es nicht. Zweitens, die Subjekte sind eben nicht, wie sie sich gerne selber imaginieren, allmächtig, sondern sie sind erstens sowieso unvollständig und mit einem unverarbeiteten und verdrängten Unbewussten behaftet, alle. Also das Subjekt, das sich völlig selbstdurchsichtig ist, das gibt es gar nicht, jedenfalls nicht als menschliches. Und sonst ist es auch nur ein Figment unserer Einbildungskraft. Subjekte haben aber auch immer wieder die Möglichkeit, tatsächlich Initiativen zu ergreifen, die Möglichkeit, Momente der Realität, die sie bedrücken, anzugreifen, ihnen zu widerstehen. Und insofern haben Subjekte, gerade wenn es ihnen gelingt, sozusagen einen Ton zu treffen, der für viele wichtig ist, auch große Stärken. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, die Subjekte sind sowieso zum Konformismus verurteilt. Sind sie nicht. Aber diese Fähigkeit zum Durchbrechen, vielleicht könnte ich hier den Enzensbergerschen Begriff des Zersingens zitieren, weil der eigentlich ganz schön also diese Dialektik auch darstellt, die gehört zu der Rolle und zu der unverzichtbaren Rolle individueller Subjekte und ihrer kollektiven Zusammenhänge in Transformationsprozessen dazu. Ich denke, hier kann man dann auch nochmal auf das Klassenbewusstsein als Exempel zurückgehen. Also wir hatten ja, das hatte ich kurz angesprochen, bei Lukács gibt es ja eine Verlegenheit. Lukács sagt, die Klassenverhältnisse sind, wie in Marx' Kapital analysiert, objektiv da. Das Problem ist, dass die Angehörigen der Arbeiterklasse von diesen objektiven, strukturell realisierten Verhältnissen kein oder nur ein partielles, beschränktes Bewusstsein haben. Und er hilft sich dann hier mit der, finde ich, ganz problematischen Kategorie des zugerechneten Bewusstseins. Sie haben es nicht, aber der Theoretiker kann sagen, ihrer Lage würde es entsprechen. Insofern kann man es ihnen zurechnen. Ich glaube, da liegt zugrunde eine Vorstellung, die Subjektivität nicht richtig fasst, nämlich nur auf gewissermaßen ihren Inhalt bezieht. Also Subjektivität ist irgendwie bezogen auf das Reale, die Realität, in der sich die Subjekte bewegen. Das ist ja völlig klar. Und die Subjekte, wenn sie versuchen zu erkennen, in welcher Lage sie sich beziehen, dann machen sie sich bewusst, was das für eine Lage ist. Also da gibt es dann auch durchaus gemeinsame Prozesse, an deren Ende dann so etwas wie ein Bewusstsein steht. Aber zu glauben, dieses Bewusstsein, dass die Subjekte, indem sie gemeinsam Erfahrungen machen und darüber reden, schlussendlich produzieren, sei per se eine psychologische Gegebenheit, ist wenig plausibel. sondern es ist ein kommunikatives, durch Praxis unterfüttertes Produkt gemeinsamer Verständigung. Und in dem Sinne ist eben die Rede vom Klassenbewusstsein, was dann Lukas gezwungenermaßen bis zum zugerechneten Bewusstsein vorantreiben musste, glaube ich, so nicht erforderlich. Man kann über das wirkliche Bewusstsein, die wirkliche Subjektivität der Beteiligten oder das Bewusstsein als Moment der Subjektivität, denn es kommt zum Bewusstsein natürlich auch immer was Unbewusstes und Vorbewusstes dazu, was auch mit der wirklichen Lage, der wirklichen Praxis und dem wirklichen Leben dieser Individuen zu tun hat. Und dann kann man sagen, konstruieren sie gemeinsam. Im Kapital habe ich da gefunden bei Marx die Wendung, indem sie ihre Köpfe zusammenstecken, produzieren sie dann so etwas wie ein Klassenbewusstsein, also eine Vorstellung davon, eine gelebte Vorstellung davon, was ihre Lage ist und was ihre gemeinsame Lage ist und welche Kämpfe sie auf dieser gemeinsamen Lage zu führen haben. Es scheint mir adäquater zu sein, als hier jetzt nach dem Klassenbewusstsein gewissermaßen als objektiv vordeterminiert zu suchen. Und dann kommt, daran denke ich gleich anschließend, die Aufgabe, Subjektivitäten zu historisieren. Das heißt, wir haben es nicht gewissermaßen mit einem überhistorischen, zum Beispiel Klassenbewusstsein oder Nationalbewusstsein zu tun, sondern all diese Inhalte und Formen subjektiver Orientierungspraktiken haben selber einen historischen Indikator, wobei, glaube ich, ganz wichtig ist, sich klarzumachen, um sich zu orientieren, braucht man immer nur, was man gerade so an Orientierung zur Verfügung hat. Man braucht jedenfalls in der Regel, also in keinem Fall, eine letzte Orientierung und erst dann ist man orientiert. Dann wäre man nämlich nie orientiert, weil letzte Orientierung gibt es nicht. Aber man kann natürlich in einer Situation der Desorientierung sich fragen, was kann ich denn hier für zusätzliche, meinetwegen tiefer liegende Orientierungsmomente gewinnen und wie kann ich daraus aus der verloren gegangenen stabilen Orientierung, der Krise meiner Orientierung wieder eine stabile Orientierung aufbauen. Das, also insofern ist man nicht einfach auf das spontan Gegebene reduziert. Aber was jeweils in dieser Weise gewissermaßen vorläufig als Orientierungsgrundlage dient, das, denke ich, ist einleuchtend, ist in unterschiedlichen historischen Lagen unterschiedlich. Sagen wir mal, wenn wir uns in die Wirklichkeit von Germinal als historischem Roman über sozusagen die ersten Durchsetzung des Industriekapitalismus in Frankreich begeben, was da sozusagen die Indikatoren und Anzeichen waren, an denen ein Individuum seine Lage bestimmen konnte, ist, sagen wir, in den 1950er Jahren nicht mehr anwendbar gewesen. Ohne dass man daraus schließen kann, was zum Teil ja geschlossen worden ist, dass kapitalistische Ausbeutung in den 1950er Jahren keine Rolle mehr gespielt hätte. Aber sie hatte sich doch zumindest an ihrer Oberfläche so tiefgreifend verändert, dass man sie fast nicht mehr wiedererkennen konnte. Und diese Art von, und die, das heißt eben auch die entsprechende Subjektivierung. Also was ein Lohnarbeiter, was ein Prolet im Germinal ist oder eine Proletin, was eine Lohnarbeiterin in der gegenwärtigen Realität sind. Das sind alles Kategorien, die in ihrer Spezifik historisch zu bestimmen sind und nicht etwa überhistorisch gewissermaßen allgemein kapitalistisch schon hinreichend bestimmt. Natürlich kann man auf der Ebene des allgemeinen Theorie, also des idealen Durchschnitts der kapitalistischen Produktionsweise, bestimmen, was dann dort die Figur des Lohnarbeiters ist. Aber das ist natürlich noch nicht der Lohnarbeiter als Subjekt, sondern das ist das subjektive Moment dieser allgemeinen Theorie des idealen Durchschnitts. Und das sollte man nicht überfrachten. Und ich denke, das ist genau dann auch mein Vorwurf gegenüber Lukas in Geschichte und Klassenbewusstsein, dass er das versucht hat. Gut, dann wollte ich noch was sagen zu Althusser und Negri. Also bekanntlich hat ja Althusser Negri in sein Seminar eingeladen und ihn da Vorlesungen halten lassen. Daraus könnte man schließen, es gibt eine enge Beziehung zwischen Althusser und Negri. Negri selber hat das bestritten. Und ich denke, das ist auch nicht falsch, erstmal auf der so unmittelbaren Ebene. Negri ist eine Weiterentwicklung des Operaismus. Und mit dem Operaismus hatte Althusser einfach nichts zu tun. Er fand ihn sicherlich politisch einigermaßen sympathisch. Das kann man daraus schließen, wie er mit Operaisten interagiert hat, wo er Gelegenheit dazu hatte. Aber das war für ihn kein theoretischer Bezugspunkt. Althusser hat sich dann hat nicht die Operaisten studiert. Also Althusser hat sowieso sagen wir mal, eine Praxis der Lektüre betrieben, die sehr selektiv war. Also man kann das ausschließen, dass er die Operaisten in irgendeiner Weise studiert hätte, weil wenn er das gemacht hätte, hätte er sie sofort zitiert. Und das hat er nicht. Dennoch, glaube ich, ist jetzt einfach zu sagen, die haben nichts miteinander zu tun, wobei dann immer noch die Frage wäre, warum hat er den Althusser den Negri eingeladen? Irgendwie muss er ja den Gedanken gehabt haben, das wäre etwas Nützliches, dass das einfach nur die politische Solidarisierung gewesen sei, dass es wäre bei Sartre vielleicht plausibel, aber Althusser eigentlich nicht. Althusser hatte da schon jeweils spezifischere Kriterien, auf was er sich einließ. Und es war klar, ne, sein Projekt war ja die Erneuerung der Kommunistischen Partei Frankreichs und damit der kommunistischen Weltbewegung, von der er wusste, dass sie schon weitgehend zerbrochen war, aber das hatte er beschlossen zu ignorieren. Und mit der hatte Negri nun auch wieder nichts zu tun. Das heißt, es wird erkennbar, dass Althusser, das ist glaube ich das Erste, meinte, dass in der operaistischen Tradition etwas zur Sprache kam, was eine Erneuerung der Kommunistischen Partei oder der Kommunistischen Bewegung brauchen würde. Also Althussers Intention war jetzt nicht einfach, und ich glaube, so muss man auch seine Beziehung zu seinen maoistischen Schülern, ne, mit denen er ja intensiv zusammengearbeitet hat, die hatten die Kommunistische Partei Frankreichs Marxisten-Leninisten gegründet an einem bestimmten Punkt und haben auch dann in einem Theorieorgan sich da geäußert. Und an diesem Theorieorgan hat Althusser dann auch anonyme Artikel veröffentlicht. Also es ist nicht so, dass er da völlig auf Distanz gegangen wäre. Er hat aber sein eigenes Projekt der Erneuerung der Kommunistischen Partei Frankreichs nicht aufgegeben, sondern so wie er meinte, die würden dann irgendwie schon den Weg zur Wirkung und selbst dann auch zur Reintegration zurückfinden. So hat er das wohl auch von den Operaisten gemeint, dass die jedenfalls ein Element waren, das in diese Erneuerung eingegliedert gehörte. Es gibt da spezifische Gesichtspunkte, nämlich die gesamte Problematik des Verhältnisses zur Kritik der politischen Ökonomie. Das wird im Rückblick deutlich, wenn Žižek zu Negri und Hart bemerkt später, dass sie eben im Unterschied zu Laclau, Mouffe und Butler die Ökonomie nicht verlassen haben, sondern auf der Ebene einer ökonomischen Diskussion über moderne kapitalistische Verhältnisse grundsätzlich bleiben, während Laclau, Mouffe und Butler das für überholt halten und hinter sich lassen. Und in dem Sinne haben sie gesetzt auf eine Transformation der Ökonomie von innen. Also kritische Durcharbeitung der kapitalistischen Ökonomie, um die Momente, ganz klassisch, marxistisch, zu identifizieren, die heute die Transformation der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise ermöglichen. Und ich denke, das ist auch wieder gemeinsam mit Althusser. Althusser ist kritisch gegenüber jeglichem Ökonomismus, aber auch kritisch gegenüber einem Anti-Ökonomismus. Er sagt zwar, die Stunde der letzten Instanz schlägt nie, aber das sollte nicht so, war nicht so gemeint, dass die ökonomische letzte Instanz, ne, also ich aus der deutschen Perspektive will ich nur in Klammern anmerken, ist so diese Rede von den Instanzen des Ökonomischen, des Politischen, des Ideologischen stark übervereinfacht. Aber das will ich jetzt an der Stelle nicht vertiefen, sondern das Ökonomische, was ich jetzt gleich übersetze, die Kritik der politischen Ökonomie, rückt für Althusser nie völlig aus der Betrachtung heraus. Ganz interessant lässt sich das studieren an seinem berühmten Manuskript über die ideologischen Staatsapparate. Wenn wir uns da angucken, das ursprüngliche Manuskript Sur la Reproduction, also über die Reproduktion, dann ist es ganz klar, das ist die Reproduktion der kapitalistischen Produktionsverhältnisse im vollen Titel. Und da geht es auch erst einmal um die Kritik der politischen Ökonomie und dann erst sekundär über die ideologischen Staatsapparate, von denen Althusser behauptet, dass sie jetzt eine neue Rolle und vor allen Dingen ein zusätzliches Studium verdienen, das nicht einfach mit der Kritik der politischen Ökonomie erledigt ist. Und ich glaube, da hat er auch gute Argumente, die nicht darauf hinauslaufen, die Kritik der politischen Ökonomie gewissermaßen als erledigt beiseite zu schieben, wie das bei Laclau, Mouffe und Butler der Fall ist. Es gibt, glaube ich, bei Negri und Hart einen Moment, das, glaube ich, bei Althusser so nicht zu finden ist, nämlich ein geschichtsphilosophisches Moment. Sie denken, die Entwicklung, wie sie bisher gelaufen ist, des modernen Kapitalismus, Sie reden ja so, als letztlich automatisch. Es gibt sowas wie eine geschichtsphilosophische Kontinuität, spielt in der marxistischen Tradition ja auch eine große Rolle. Ne, wenn Sie etwa die Einleitung von zur Kritik der politischen Ökonomie von Marx sich angucken, da ist ja so ein ganzes Geschichtstableau von notwendig aufeinanderfolgenden Produktionsweisen auf so etwa eine Dreiviertelseite skizziert. Das ist allerdings nicht Marxens letztes Wort gewesen. Aber hat die marxistische Tradition stark geprägt und hat auch Negri und Hart geprägt. Bei ihnen wird das noch verstärkt durch Deleuze' Begriff der Immanenz, der tatsächlich so etwas wie eine immanent gesteuerte Entwicklung nahelegt oder zu denken versucht. Und ich glaube, das ist dann bei Marx und auch beim späteren Althusser anders. Was bei Althusser dann, sagen wir mal, begründet, warum er das Interesse an den Operaisten hatte, war, dass er zunehmend, das ist eine komplizierte Geschichte, die will ich jetzt nicht erzählen, betonte, in der Philosophie gehe es darum, niemals den Klassenkampf zu vergessen und, das habe ich schon angesprochen, die letzte Instanz der Ökonomie betonte. Wie gesagt, nicht um zu sagen, dass die einfach aus dem Bild herauszunehmen ist, sondern durchaus um zu sagen, dass das eine elementare Ebene des Klassenkampfes ist, aber eben als elementare Ebene des Klassenkampfs und nicht als gewissermaßen Selbstlauf ökonomisch-sachlicher Prozesse. Ich glaube, so muss das interpretiert werden. Und insofern, denke ich, gibt es zwischen Althusser und Negri so etwas wie einen gemeinsamen Problemraum, nämlich die Kritik der politischen Ökonomie als Rahmen oder Bezug, die Kritik der Politik und die Unhintergehbarkeit der Praxis des Klassenkampfs. Das sind, glaube ich, Bestimmungen, die sowohl bei Althusser zu finden sind, als auch bei Negri. Also insofern war das keine bloß zufällige Begegnung von Fremden im Nebel oder auf einem überfüllten Bahnhof. wollte noch einen dritten einleitenden Punkt hier erläutern und sehe gerade, den habe ich aber so klein einmontiert, dass Sie den wahrscheinlich nicht lesen können. Ist aber sowieso auf Französisch. Also das wird dann noch mal aufgeteilt, das kann ich aber jetzt nicht machen. Der Grundgedanke ist einfach der, dass aus meiner Sicht das Hauptproblem, was ich theoretisch mit Hart und Negri habe, darin liegt, dass die aus meiner Sicht relativ konventionell an der Stadientheorie der kapitalistischen Produktion oder Stadien des Kapitalismus festhalten. Das halte ich, na, also schon Lenin, aber dann vor allen Dingen, also Lenin im Anschluss an Hilferding, aber dann auch Vargas und natürlich Stalin haben diese Stalin-Theorie stark gemacht. Also Konkurrenzkapitalismus, Monopolkapitalismus, staatsmonopolistischer Kapitalismus sind die drei Stadien. Wobei es dann, sagen wir mal, dann auch noch, wie soll man sagen, konkurrierend zum staatsmonopolistischen Kapitalismus den Begriff des organisierten Kapitalismus gibt. Das ist vor allen Dingen im Umfeld der Frankfurter Schule vertreten worden und hat dann auch etwa die Burnhams These von der Managerial Revolution, ne, dass die Manager vom Kapital übernehmen, was sozusagen begrifflich völlig konfus ist, hat das herbeigeführt. Natürlich ist richtig, das ist, und insofern ist diese Stadientheorie ja nicht einfach eine verrückte Erfindung, das ist in der Marx'schen Theoriekonstruktion die Möglichkeit gibt, und das hängt mit diesem Charakter als materialistische Dialektik zusammen, die eben nicht zu einem geschlossenen System führt, gewissermaßen nachdem die Reproduktion der Herrschaft des Kapitals in der kapitalistischen Produktionsweise rekonstruiert ist in ihren Hauptbewegungsformen, zusätzliche Bewegungsformen einzuführen. Also neben dem Kapital dann auch nur als spezielle Variante das monopolistische oder oligopolistische Kapital, was natürlich dann als Bewegungsform nochmal einige Spezialitäten hat, ohne dass darüber die Bewegungsformen des Kapitals verschwinden. Und dann gibt es natürlich auch nochmal eine Problematik der steuernden und krisenmanagenden Intervention des Staates in den Reproduktionsprozess der kapitalistischen Produktionsweise. Wir haben das gerade in der letzten Krise gesehen. Ohne die enormen, wir reden da von, glaube ich, Hunderten von Billionen, also richtig viel Geld, Interventionen, die auf der Ebene der Europäischen Union und weltweit veranlasst worden sind, wäre die letzte große Börsenkrise 2007, 2008 in einen Kladderadatsch vergleichbar dem Zusammenbruch von 1929 hineingegangen. Hier hat aber die staatliche Intervention, die inzwischen dann eben solche Instrumente entwickelt hat, war in der Lage, diesen Kladderadatsch zu verhindern, im Wesentlichen durch Schaffung zusätzlichen Kreditgeldes, das es ermöglichte, erst einmal in Blasenform, aber dann auch in dem Maße, wie die Reproduktion der Produktionsgrundlagen sich entwickelte über die Zeit, auch durch Abschmelzen der Blase, also ganz sind wir da noch nicht, aber es spricht einiges dafür, die kontinuierliche Reproduktion des Kapitalverhältnisses und die kontinuierliche Kapitalakkumulation zu ermöglichen. Allerdings um einen ganz wichtigen Preis, den manche Marxisten nicht als solchen zur Kenntnis nehmen, nämlich um den Preis der Multiplikation des virtuellen Kapitals. Also des Kapitals, was gar nicht irgendwelche Produkte oder irgendwelchen Produktionsprozesse zum Gegenstand hat, sondern als virtuelles Kapital verselbstständigt ist. Also wenn ich die Statistik richtig im Kopf habe, hat sich das mehr als verhundertfacht in den Jahren seit der Krise. Man kann natürlich sagen, das ist ja die klassische Vorstellung, dass das dann irgendwann platzt und dann ist sozusagen die ganz große Krise. Aber nach dem, was wir sozusagen jetzt noch immerhin fast 10 Jahren sagen können, man hat Formen gefunden, das relativ zu stabilisieren und wahrscheinlich auch ein bisschen wieder abzuschmelzen. Und offenbar geht es mit einem durchaus beträchtlichen Überhang an virtuellem Kapital, die Kapitalreproduktion zu managen. Also es führt nicht automatisch zum Zusammenbruch. Aber natürlich muss man sich Gedanken darüber machen, was sind die Formen, die eine solche Expansion des virtuellen Kapitals, dem dann auch das Finanzkapital als sozusagen soziale Form und Gruppe, die innerhalb der kapitalistischen Klassen oder Klasse sicherlich heute die tonangebende ist, wie diese sich auf dieser Grundlage konstituiert. Das sind alles Untersuchungen, die zum Teil schon angestellt sind. Da gibt es theoretische Grundlagen, auf die ich hier noch verweisen kann. Aber wichtig ist, dass es hier eben zu begreifen ist als Formen der Weiterentwicklung der Reproduktion des Kapitals und des kapitalistischen Akkumulationsprozesses und nicht als sozusagen ganz neue Phasen in der Entwicklung des Kapitalismus, wo alles, was einmal galt, außer Kraft getreten wäre, sondern es geht darum, bestehende Bewegungsformen durch zusätzliche Bewegungsformen zu reproduzieren und zu stabilisieren. Ich glaube, das ist die Perspektive, die ich den Stadientheorien entgegenzuhalten vorschlage. Und die hat eben den Vorteil, dass man dann tatsächlich auch noch weiter bei Marx anknüpfen kann. Es gibt ja auch entsprechende Andeutungen und Vorüberlegungen von ihm in diese Richtung und dann tatsächlich auch gewissermaßen die Weiterentwicklung seiner Theorie betreiben. Und etwa eine Theorie der Staatsintervention, Elmar Altvater hat das mal vor, glaube ich, inzwischen 30 Jahren versucht. Und da gibt es dann auch andere, die das weiter betrieben haben. Was meines Erachtens eine wichtige und notwendige Alternative zur Stadientheorie darstellt. Und jetzt haben aber Antonio Negri und Michael Hart und vorher schon Antonio Negri in seinen vorbereitenden Schriften genau auf diese Stadientheorie gesetzt. Und das hat meines Erachtens dann auch in der Tat zu Fehlanwendungen ihrer Theorie geführt. Ich will hier nur ein Beispiel nennen. Antonio Negri und Giuseppe Cocco hat 2009 unter dem Titel Global, Biomacht und Kämpfe in Lateinamerika, also auf Italienisch ist es erschienen, hier zitiert. Und ich habe die französische Beschreibung hier in die Projektion gebracht. Hier ist es ganz klar, dass hier versucht wird zu sagen, damit hätte man die kapitalistische Ökonomie im Grunde verlassen und verbindet das mit der Vorstellung, dass diese neuen Formen, diese ganz neuen Formen, die nicht mehr als Weiterentwicklung der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise begriffen werden, dann ganz neue Formen popularen Widerstands und popularer Alternativen ermöglichen. Ich übersetze Ihnen mal den Schluss. Also Lateinamerika müsste jetzt einerseits die Interdependenz managen, die neue Wirklichkeit Lateinamerikas angesichts der Globalisierung darstellt und andererseits die Autonomie und die Handlungsfähigkeit der Volksbewegungen maximieren, die sich, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Das heißt, es wird ein Ausweg aus der Krise durch Ausstieg aus der kapitalistischen Produktion und aus der Industrieproduktion propagiert, Und ich denke, man kann, auch wenn die Krise noch nicht so lange zurück ist, doch diagnostizieren, dass es so offenbar nicht geht. Dass also die Vorstellung, die Massen ziehen sich aus der kapitalistischen Realität zurück und die sozusagen Elendsviertel und die Indigenen in Brasilien konstituieren die neue Ökonomie, die dann sich von der kapitalistischen Krise immer schon befreit hat, das ist keine in irgendeiner Weise realitätstüchtige Perspektive. Und das hängt mit dieser falschen Stadientheorie zusammen, dass eben gedacht wird, das Alte ist einfach jetzt veraltet und muss weg. Und dass es aber in Wirklichkeit darum geht, auch in den Industriestrukturen die Machtverhältnisse, die Herrschaftsverhältnisse als solche zu verändern und anzugreifen und nicht durch Auszug, was immer sozusagen eine Arbeiterklasse, die aus der Industrieproduktion auszieht, ist arbeitslos und mich etwa alternativ beschäftigt. Und das wird von Ihnen in einer ich würde mal vorsichtig sagen, nicht realitätstüchtigen Überprojektion der neuen prekären Verhältnisse. Die werden für die neue Normalität gehalten und es wird projiziert, dass es möglich wäre, dass die Gesellschaft sich auf dieser Grundlage allein reproduzieren kann. Und dass es immer noch eine massive, auch materielle, industrielle Basis der gesellschaftlichen Reproduktion gibt, gerät dabei völlig außer dem Blick. Und ich denke, das ist auch das Gefährliche, dass hier jetzt die Illusion verbreitet wird, man könne mit den neuen Verhältnissen einfach gleichsam anderswo neu beginnen. Und das, damit wird die Transformationsaufgabe, die natürlich schwierig ist, ne, wie kann man die Aufgabe einer demokratischen, politischen Transformation der industriell und finanziell gesicherten Herrschaft des Kapitals, wie kann man die angehen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Aber da weichen Sie dadurch aus, dass Sie eben sagen, wir gehen in die neuen Verhältnisse. Und da haben wir ja mit dem Kapital nichts zu tun. Und deswegen sind wir da sofort in der befreiten Gesellschaft. Und damit wird das Problem der Transformation und des Übergangs gewissermaßen wegdefiniert. Und das kann man eigentlich nicht vertreten. Gut, soweit also gewissermaßen die Einleitung. Jetzt habe ich Ihnen zusammengestellt allerlei zu Toni Negri und Michael Hart. Die Person werde ich Ihnen jetzt nicht kommentieren, auch hier nicht. Es gibt bei Negri so etwas wie ein schrittweise aufgebautes Programm. Erster Schritt, die Schriftensammlung La Forma Stato, die Staatsform, und unterschrieben für eine Kritik der politischen Ökonomie der Verfassung. Also es wird die Versuch, die Kritik des Staates und der den Staat konstituierenden Verfassung als eine Verlängerung der Kritik der politischen Ökonomie zu begreifen. Und das wird darauf bezogen, dass in der Krise, man muss hier wahrscheinlich sagen, der italienischen Verfassung, eine Krise der Klassenverhältnisse diagnostiziert wird. Und das scheint mir auch eigentümlich reduktionistisch zu sein. Die politische Krise der italienischen Verfassung hat natürlich zu tun mit dem Scheitern des historischen Kompromisses, also der subalternen Einbindung der Kommunistischen Partei Italiens und der italienischen Kommunistischen Partei in die italienischen Nachkriegsverhältnisse. Das ist sicherlich unbestreitbar. Aber zu glauben, dass das sich gewissermaßen in den unmittelbaren Klassenverhältnissen zwischen Arbeiterklasse und Kapital verankern lässt, und das die entscheidende Bestimmung sei, das leuchtet mir nicht ein. Dazu ist einfach zu vieles spezifisch italienisch. Also das ist genau das Problem, dass, sagen wir, die spezifische Konstellation der italienischen Gesellschaftsformation nicht als solche in den Blick genommen werden, sondern tatsächlich immer gleich das Verhältnis von Arbeitern und Kapital. Und das, finde ich, ist sogar so etwas wie ein Kategorienfehler. Also war auch mal sehr begeistert von Mario Trontis Buch Arbeiter und Kapital, weil das in der Tat, und das ist auch wertvoll, die konkreten Klassenverhältnisse in Richtung auf grundlegende, elementare gesellschaftliche Kämpfe lesbar machte. Das fand ich und finde ich immer noch sehr wertvoll. Aber zu glauben, man könnte, und das ist Negris Zutat, man könnte daraus gewissermaßen die Spezifik des italienischen Staates und der Staatskrise, die Italien wirklich erlebt hat, das ist nicht so. Man kann das daran sehen, wie in Italien inzwischen die politischen Parteien alle ausgewechselt worden sind. Wobei man eigentlich dazu wissen muss, dass in Italien die politischen Parteien mit Ausnahme der kommunistischen Parteien alle keine wirklichen Massenparteien waren. Also die Christdemokraten sind ja eine Massenpartei, bei uns sind es nicht nur die Sozialdemokraten. Und auch die Grünen und auch die Liberalen haben eine Massenmitgliedschaft, die mit den entsprechenden Formationen in anderen kontinentaleuropäischen Ländern nicht vergleichbar sind, beziehungsweise Faktor 10 stärker. Also man sollte diese deutsche Situation dabei nicht unterstellen. Aber die Vorstellung, dass die Krise von Staat und Parteien einfach als solche zu erklären ist durch die Krise der Kapitalverwertung, ist eigentlich ein nicht zu begründender Ökonomismus. Dass die Krise der Kapitalverwertung natürlich Staat und Parteien vor neue Herausforderungen gestellt hat, ist unbestreitbar. Aber die Art und Weise, wie die dann in Italien darauf reagiert haben, mit dem Resultat der praktischen Selbstzerstörung der meisten Parteien und einer Neugründung der italienischen Republik, die ja immer noch nicht stabile Formen angenommen hat. Renzi hat ja als zentrales Projekt wiederum die Verfassungsreform. Das zeigt, dass hier noch einiges zu tun ist. Das ist aber genau der Schritt, den Negri hier in seiner Schrift von Ende der 70er Jahre gemacht hat. Das nächste ist dann schon, wenn man so will, im Postapparaismus, die Labor of Dionysos, die Arbeit des Dionysos, eine Kritik der Staatsform, wo er tatsächlich versucht, die Staatsform als eine grundsätzlich instabile Überformung der eigentlichen gesellschaftlichen Verhältnisse im Verhältnis von Kapital und Arbeit zu begreifen. Und ich glaube, auch hier ist das Verdienst darin zu sehen, dass er zeigt, welche politische Dynamik bereits in den Klassenverhältnissen als solchen, als Klassenkämpfen zu finden ist. Das ist immer wieder auch wertvoll zu lesen. Aber dass er glaubt, damit dann die italienische Staatskrise und überhaupt die Krise des modernen Staates oder dessen Konstitution erklärt und begriffen zu haben, das überzeugt nicht. Also die relative Selbstständigkeit der politischen Verhältnisse ist hier nicht wirklich im Blick. Und das heißt eben auch, es hat eine ganz wichtige politische Konsequenz. Im Grunde kann man nur antikapitalistische Politik machen. Das heißt, man kann im Grunde nur die Herrschaft des Kapitals als Kapital im Produktionsprozess letztlich bekämpfen. Alles andere ist unmöglich. Und das hat natürlich die wichtige, und das, denke ich, bleibt positiv, Funktion, darauf aufmerksam zu machen, dass genau dies in der Tat eine zentrale Aufgabe ist. Also tatsächlich das Kapitalverhältnis zu politisieren und zum Gegenstand von politischen Auseinandersetzungen zu machen. Aber zu glauben, dass das gewissermaßen das Problem des Politischen dann gleichsam von selber erledigen würde, ist aus meiner Sicht nicht glaubwürdig, weil es eben eine relative Selbstständigkeit der politischen Verhältnisse, des Staates, der Kultur, der ideologischen Staatsapparate und so weiter gibt, die man als solche zum Gegenstand der Untersuchung und zum Gegenstand der Praxis machen muss. Und insbesondere führt das dazu, dass gewissermaßen, und das erklärt dann auch die, sagen wir mal, überwiegend ja sehr scharf abwehrenden Reaktionen deutscher Rezensenten gegenüber diesen Arbeiten, dass es dann keinerlei Vermittlung mehr gibt gegenüber der faktisch existierenden parlamentarischen und Parteipolitik. Die faktisch existierende parlamentarische und Parteipolitik hat das Kapitalverhältnis nicht oder allenfalls marginal zum Gegenstand. Es gab immerhin in der deutschen Sozialdemokratie in den 70er und Anfang der 80er Jahre ein Programm Humanisierung des Arbeitslebens. Da ging das schon um das Verhältnis von Arbeit und Kapital. Es gibt auch, das geht noch ein bisschen weiter zurück, zum Teil auf CDU, eine spezifisch deutsche Mitbestimmung in Montanunternehmen, sogar als paritätische Mitbestimmung. Auch hier geht es um Verhältnis von Arbeit und Kapital. Aber zu glauben, dass das gewissermaßen der eigentliche Inhalt der politischen Auseinandersetzung gewesen wäre, überzeugt überhaupt nicht, sondern da muss man dann auch tatsächlich die ganze Breite der politischen Auseinandersetzung und die Marginalisierung dieser Fragen des Verhältnisses von Arbeit und Kapital in den Blick nehmen, die sicherlich in den letzten 30, 40 Jahren noch mal enorm zugenommen hat. Also heute wäre eine Regierung wahrscheinlich nicht vorstellbar, die sich ein Programm Humanisierung des Arbeitslebens zum Gegenstand machen würde. Und genauso wäre auch eine Regierung nicht vorstellbar, die eine umfassende Mitbestimmung der Beschäftigten in allen Beschäftigungsinstanzen sich zum Gegenstand machen würde, was schon damit zusammenhängt, dass diese Beschäftigungsinstanzen ja selber oft nur über Leiharbeiter sich dann auf die Beschäftigten beziehen, also da Vermittlungsagenturen bereits eingeschaltet sind. Das heißt, so wichtig das auch ist, dass Negri und Hart, und Entschuldigung, hier ist es erstmal Negri, dass er den Kern moderner Herrschaftsverhältnisse oder einen Kern, würde ich eher sagen, in dem Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital sozusagen wieder vergegenwärtigt, gibt es hier einen Moment der falschen Totalisierung, was dann dazu führt, dass es gewissermaßen einmal die Politik der Operaisten gibt, die in der Fabrik stattfindet, und zum anderen die gewöhnliche Politik, die bei den Parlamentswahlen und so weiter stattfindet. Und diese von diesen beiden dann gilt, never the twain shall meet. Und das ist eine ganz unglückliche Situation, weil die führt auf die Dauer dazu, dass die parlamentarische Politik nicht erweitert wird, sondern immer mehr zu Machtspielen der zu Wählenden verkommt. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Diese kleinen Parteien, wie wir sie in Italien oder in Frankreich haben, man kann das gegenwärtig an den französischen Konservativen exemplarisch studieren, das sind im Wesentlichen Zusammenschlüsse von Leuten, die gewählt werden wollen. Die haben im Grunde keine wirkliche Basis. Und natürlich ist es klar, wenn man sich zusammenschließt, um gewählt zu werden, will man gewählt werden. Und wenn sich das irgendwie in der Konstellation nicht machen lässt, dann ändert man die Konstellation. Also diese Fluidität der Parteiverhältnisse erklärt sich relativ schlicht, wenn Sie so wollen, parteisoziologisch aus diesem Umstand. In Deutschland haben wir bei allen großen Parteien, und ich denke, das gilt auch für die FDP und die Grünen, inzwischen auch für die AfD, doch eine beträchtliche Mitgliederbasis. Und die Leute, die gewählt werden wollen, müssen irgendwie mit dieser Mitgliederbasis klarkommen und können deswegen nicht einfach so sagen, ach, das passt mir nicht mit denen, das ist nicht aussichtsreich, jetzt setze ich mich mit anderen zusammen. Das geht bei diesen kleinen, wenn Sie so wollen, Kandidatenparteien, aber bei Parteien mit einer wirklichen Massenbasis ist das so nicht machbar. Ja, ich muss jetzt ein bisschen auf das Gaspedal treten. Hart und Negri haben so etwas wie ein Manifest vorgelegt in drei Bänden: Empire, Multitude und Commonwealth. In Empire haben sie versucht, die aktuelle Weltordnung zu beschreiben und beschreiben sie als von einem neuen Stadium der gesellschaftlichen Gesamtentwicklung beschrieben, die sie dann auch jenseits des Kapitalismus einordnen, weil und jenseits des Imperialismus, also sie knüpfen explizit an die Stalin-Theorie an, Imperialismus als höchstes Stadium, und jetzt gibt es ein nächsthöheres Stadium, das ist eben Empire. Das ist der Grundgedanke. Vielleicht sollte man hier dann noch deutlich machen, im Grunde, aus meiner Sicht, machen Sie hier Folgendes, dass Sie eben nicht versuchen, über die unterschiedlichen Herrschaftsverhältnisse zu reden, sondern über die Gesamtlage. Das heißt, es ist sowas wie eine Diagnose der Weltgesellschaft in ihrer Komplexität. Deswegen kommt auf derselben Ebene die Atombombe, das Geld und die transnationalen Kommunikationssysteme vor. Also das ist so typisch für ihr Verfahren, es werden auf der Ebene Betrachtung der Weltgesellschaft, sagen wir mal, ins Auge fassende Phänomenkomplexe thematisiert. Es gibt die Atombombe bzw. den ganzen Zustand. Es ist ja richtig, das war das Thema der Exterminismus-These von Autoren wie E.P. Thompson und Rudolf Barrow in den 80er Jahren, die jetzt immer noch einen mehrfachen Overkill gegenüber der Weltbevölkerung bereithalten. Also die atomare Gefahr, da haben Sie völlig recht, ist keineswegs verschwunden. Die Frage ist natürlich erstens, gibt es noch die Perspektive, dass sie verschwindet? Die ist nicht automatisch, sondern das muss durchgesetzt werden, ist aber nicht völlig ausgeschlossen. Und das Umgekehrte, dass man sagen würde, weil die Technologie da ist und weil diese Arsenale da sind, werden sie auch eines Tages eingesetzt. Das heißt, Exterminismus, das Ende der Menschheit ist schon im Prinzip klar, es geht nur noch um den Zeitpunkt. Das ist eine sehr pessimistische Analyse. Die Geschichte von Rüstung und Abrüstung ist hier zumindest ambivalent. Also es ist zum Beispiel gelungen, die Zahl der Giftgasangriffe in militärischen Konflikten klein zu halten. Es ist nicht so, dass die völlig verschwunden sind. Es gibt auch immer noch Giftgasvorräte bei den wichtigsten Militärs. Aber bisher ist es gelungen, diese Waffen tatsächlich zu ächten. Weiter Ähnliches gilt für Biowaffen. Auch hier gibt es ein paar, aber da gibt es noch viel weniger Beispiele, dass die gewissermaßen der Kontrolle entkommen sind und tatsächlich eingesetzt wurden. Von da aus ist eben auch die Frage, ob es tatsächlich gelingen wird, Nuklearwaffen unter Kontrolle zu bringen und tatsächlich so abzuschaffen, wie man die Bio- und die Chemiewaffen faktisch abgeschafft hat, das ist nicht sozusagen nicht von der Hand zu weisen, dass das immer noch möglich ist. Ich sage damit nicht, dass es garantiert, sondern das wird eine der großen historischen Auseinandersetzungen der nächsten Generation sein, dass man das für die Nuklearwaffen in ähnlicher Weise in den Griff bekommt, wie das bisher schon in Ansätzen jedenfalls für Bio- und Chemiewaffen gelungen ist.